Viele Christen leben entweder in ständiger Angst, sie könnten ihre Errettung wieder verlieren, oder in einer trügerischen Sicherheit, als hätte ihr Lebenswandel vor Gott keine Folgen mehr. Zwischen dieser Furcht und dieser Sorglosigkeit spannt die Schrift eine andere, tiefere Linie. Gott rettet endgültig, aber er erzieht ernsthaft. Wer diese Spannung nicht biblisch versteht, wird Warnungen der Bibel entweder verharmlosen oder so auslegen, dass die Gnade in Frage gestellt wird. Ewige Errettung, wie sicher sind wir wirklich? Die Frage nach der Sicherheit unserer Errettung berührt den innersten Kern des Evangeliums, ruht unser Heil letztlich in unserer Hand oder in Gottes Hand? Das Neue Testament antwortet mit einer durchgehenden Linie, der Ursprung unserer Errettung liegt nicht in unserem Entschluss, sondern im ewigen Vorsatz Gottes. Lange bevor wir glaubten, ja noch bevor es eine Welt gab, hat Gott in seinem Herzen beschlossen, Menschen in Christus zu erwählen und zu bestimmen. So heißt es in 2 Timotheus 1:9, dass er uns gerettet und berufen hat mit einer heiligen Berufung, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben wurde. Wenn Gott sich vor aller Zeit entschieden hat, uns Gnade zu schenken, dann kann diese Gnade nicht von der Laune eines Augenblicks in unserer Geschichte abhängig sein. Der den Anfang setzt, trägt auch das Ende in seinem eigenen Willen. Gottes Errettung ist ewig. Sobald wir sie empfangen haben, ist sie für immer gesichert. Dies wird durch 11 Aspekte belegt. So wird unsere Errettung in der Schrift nicht wie ein zerbrechlicher Vertrag dargestellt, der bei Verstoß erlischt, sondern wie ein göttlicher Strom, der aus der Ewigkeit in die Zeit und wieder in die Ewigkeit hineinfließt. In Römer 8:30 wird diese Bewegung in einem einzigen, geschlossenen Zug beschrieben, und die, die er vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die, die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, und die, die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. In Gottes Schau ist die Kette bereits geschlossen, Vorherbestimmung, Berufung, Rechtfertigung und Verherrlichung bilden ein unauflösliches Ganzes. Das nimmt dem eigenen Empfinden zwar nicht alle Schwankungen, aber es stellt sie in ein größeres Licht, unsere wechselnden Gefühle stehen unter einem festen Beschluss, der schon längst gefällt ist. So darf das Herz ruhig werden, der begonnen hat, trägt die Verantwortung, ans Ziel zu führen. Darüber hinaus legt das Neue Testament großen Nachdruck darauf, dass unsere ewige Sicherheit in der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn gegründet ist. Jesus sagt in Johannes 6:39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Unsere Errettung ist nicht zuerst ein subjektives Erlebnis, sondern ein Auftrag des Vaters an den Sohn. Kein einziger der ihm Anvertrauten darf verloren gehen. Wenn der Sohn gehorsam ist, und er ist es vollkommen, kann keiner, der dem Vater gehört, im Abgrund verschwinden. Und derselbe Herr fügt hinzu, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden auf keinen Fall verloren gehen in Ewigkeit, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Die Hand des Sohnes und die Hand des Vaters umschließen den Gläubigen. In diesem Griff kann man zittern, aber man fällt nicht heraus. Gerade weil Gott uns nicht nur aus Liebe, sondern auch in Gerechtigkeit rettet, ist unser Heil unantastbar. Am Kreuz hat Gott die Schuldfrage endgültig geklärt. Er hat in Christus den Sünder gerechtfertigt, ohne seine Heiligkeit zu kompromittieren. Römer 3:26 beschreibt dies als den Beweis seiner Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, damit er gerecht sei und derjenige, der den rechtfertigt, der aus dem Glauben Jesu ist. Wenn Gott einen Menschen in Christus für gerecht erklärt, dann bindet er sich selbst an dieses Urteil. Er könnte seine Rechtfertigung nur zurücknehmen, indem er seine eigene Gerechtigkeit verleugnete. So wird die Heilsgewissheit nicht auf Kosten des Ernstes Gottes gewonnen, sondern gerade aus der Unerschütterlichkeit seiner Gerechtigkeit geboren. Wer im Glauben unter dieses Urteil gestellt ist, steht nicht mehr vor einem schwankenden Richter, sondern unter einem endgültigen Freispruch. Der uns gerettet und berufen hat mit einer heiligen Berufung, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben wurde. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden auf keinen Fall verloren gehen in Ewigkeit, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Wer die Tiefe von Gottes ewigem Vorsatz und die Endgültigkeit des Werkes Christi bedenkt, darf innerlich loslassen, ohne leichtfertig zu werden, die Seele findet Ruhe in der Hand dessen, der nicht lügen kann, und gerade dort wird der Wunsch wach, diesen treuen Gott mit einem immer aufrichtigeren Leben zu antworten. Ewige Verdammnis, für wen ist sie bestimmt? Ewige Verdammnis ist in der Bibel kein unscharfer Schrecken, sondern ein klar umrissener Begriff. Er bezeichnet das endgültige Gericht Gottes im Feuersee, den die Schrift den zweiten Tod nennt. Offenbarung 20, 14 bis 15 beschreibt diesen Moment mit ernster Schlichtheit, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Hier geht es nicht um eine vorübergehende Züchtigung, sondern um ein endloses Getrenntsein von Gott als Quelle allen Lebens. Der zweite Tod ist die letzte Konsequenz eines Lebens im beharrlichen Nein gegenüber Gott. Wer im Unglauben bleibt, wer das Zeugnis des Sohnes verwirft, tritt am Ende vor dieses unwiderrufliche Gericht. Die schlimmere Strafe in 10 Stunden und 29 Minuten ist etwas anderes, als den zweiten Tod zu erleiden. Den zweiten Tod zu erleiden bedeutet, im Feuersee für immer umzukommen, das heißt, ewige Verdammnis zu erleiden. Die Schärfe dieses Gerichtes zeigt sich auch darin, wie die Offenbarung die Dauer der Qual derer beschreibt, die das Tier und sein Bild anbeten, und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Ewigkeit ist hier nicht ein poetisches Bild für eine lange Zeitspanne, sondern Ausdruck einer endgültigen, nicht mehr umkehrbaren Situation. Ebenso heißt es in Offenbarung 21, 8, dass den Feigen und Ungläubigen ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod, gegeben wird. Die ewige Verdammnis ist also nicht für Menschen gedacht, die in Christus sind und dennoch straucheln, sondern für diejenigen, die sich dem Evangelium grundsätzlich verschließen und ohne Versöhnung mit Gott bleiben. Damit wahrt die Bibel die ganze Schwere des Unglaubens, er ist nicht nur eine intellektuelle Meinung, sondern ein existenzielles Nein zu Gottes ausgestreckter Hand. Zugleich macht das Neue Testament deutlich, dass wahrhaft Gläubige aus diesem Bereich der Verdammnis ein für alle Maliachi herausgenommen sind. Jesus sagt in Johannes 6,39, dass der Wille des Vaters darin besteht, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Wer dem Sohn vom Vater gegeben ist, wird nicht am Ende in den Feuersee geworfen, sondern zur Auferstehung des Lebens geführt. Römer 8,1 bringt diese Befreiung in einem einzigen Satz zum Ausdruck, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Zwischen keine Verdammnis und ewige Verdammnis liegt die ganze Differenz zwischen in Christus sein oder außerhalb Christi bleiben. Damit wird erkennbar, warum Hebräer 10,29 zwar von einer schlimmeren Strafe spricht, diese aber nicht mit der ewigen Verdammnis gleichgesetzt werden darf. Die Adressaten des Hebräerbriefs werden als Menschen beschrieben, die geheiligt sind durch das Blut Christi und die die himmlische Gabe geschmeckt haben. Sie stehen in der Sphäre des neuen Bundes und haben Anteil an den Vorrechten der Erlösten. Wenn ihnen nun eine schlimme Strafe angedroht wird, dann nicht in dem Sinn, dass Christus sie am Ende doch in den Feuersee gibt, sondern dass Gott ihre Untreue innerhahalb der Beziehung ernst und konkret ahndet. Die ewige Verdammnis trifft diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens stehen, die väterliche Strafe trifft Kinder, die den Ernst des Evangeliums verdrängen und ihre Rettung gering achten. Diese Unterscheidung schützt davor, die Warnungen für Gläubige zu verharmlosen, ohne die Zusagen der Gnade zu unterminieren. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Wer die biblische Unterscheidung zwischen ewiger Verdammnis für die Ungläubigen und der geschenkten Sicherheit für die in Christus Geheiligten erkennt, kann mit wachem Herzen durchs Leben gehen, in tiefer Dankbarkeit über das Entkommen vor dem zweiten Tod und in stillem Ernst darüber, dass jedes Menschenleben vor einem heiligen Gott steht. Dispensationalistische Züchtigung, warum erzieht Gott seine Kinder? Wenn die Schrift bezeugt, dass die Errettung für den Glaubenden ewig sicher ist, stellt sich unausweichlich die Frage, wie verhält sich diese Sicherheit zur ernsten Sprache von Gericht und Strafe, die sich an Gläubige richtet? Der Hebräerbrief antwortet, indem er Gottes Handeln an den seinen als väterliche Erziehung beschreibt. Hebräer 12, 6, 7 sagt, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er geißelt aber jeden Sohn, den er annimmt. Was ihr erduldet, dient euch zur Züchtigung, Gott behandelt euch als Söhne. Die Züchtigung ist also kein Zeichen der Verwerfung, sondern gerade der Annahme. Ein Vater, dem seine Kinder gleichgültig sind, lässt sie ihren Weg gehen, ein liebender Vater unterbricht, korrigiert und greift auch schmerzhaft ein, damit das Kind nicht verloren läuft. Obwohl die Gläubigen nicht verloren gehen können, können sie wegen ihrer Verfehlungen eine dispensationale Strafe erleiden. Diese väterliche Züchtigung hat eine klare Ausrichtung, sie dient nicht dazu, das Heil zu entziehen, sondern dazu, uns an Gottes Heiligkeit teilhaben zu lassen. Hebräer 12, 10-11 formuliert das Ziel, Gott züchtigt uns zum Nutzen, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaben. Alle Züchtigung aber scheint uns für die Gegenwart nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu sein, danach aber gibt sie denen, die durch sie geübt worden sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. In diesem Licht werden manche Wege, die uns hart vorkommen, anders beleuchtet, Prüfungen, Enttäuschungen, aufgedeckte Sünden und zerbrochene Sicherheiten sind nicht der Beweis, dass Gott uns fallen lässt, sondern dass er uns ernst nimmt. Er behandelt uns nicht wie Gäste, sondern wie Hausgenossen, denen sein Charakter eingeprägt werden soll. Der Ausdruck dispensationalistische Züchtigung versucht, einen weiteren Aspekt dieser Wahrheit zu fassen, Gott handelt nicht nur im Verborgenen des Herzens mit uns, sondern knüpft auch an die großen heilsgeschichtlichen Linien an. Es gibt unterschiedliche Zeitalter in Gottes Handeln, die Zeit der Gemeinde jetzt und das kommende Reich Christi. In diesen Haushaltungen richtet Gott zuerst sein eigenes Haus. 1. Petrus 4,17 bringt es auf den Punkt, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Gericht beim Haus Gottes bedeutet hier nicht ewige Verdammnis, sondern eine ernsthafte Beurteilung und entsprechende Konsequenzen für den Weg seiner Kinder, sowohl jetzt als auch im kommenden Reich. So spricht Jesus selbst von Dienern, die ihm gehören und doch bei seiner Wiederkunft wegen ihrer Untreue zurechtgebracht werden. In Lukas 12 zeichnet er das Bild eines Knechtes, der weiß, was der Herr will, aber nicht entsprechend handelt, und sagt, dass dieser viele Schläge empfangen wird, während einer, der den Willen des Herrn nicht kennt, wenige Schläge erhält. Ebenso schildert Matthäus 25, 26-30 den unnützen Knecht, der das anvertraute Talent vergräbt und schließlich hinausgeworfen wird in die äußere Finsternis. Es ist bemerkenswert, dass es sich in beiden Gleichnissen um Knechte handelt, also um Menschen in einem Verhältnis zum Herrn. Die Züchtigung betrifft ihre Untreue in der Verwaltung des ihnen Anvertrauten, nicht die Frage, ob der Herr ihre Erlösung rückgängig macht. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er geißelt aber jeden Sohn, den er annimmt. Was ihr erduldet, dient euch zur Züchtigung, Gott behandelt euch als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Die Einsicht, dass Gott zwar ewig rettet, aber ernsthaft züchtigt, schenkt einen nüchternen Trost, das Herz darf in der Gewissheit zur Ruhe kommen, nicht mehr unter der Drohung ewiger Verdammnis zu stehen, und gewinnt zugleich einen heiligen Respekt vor dem Vater, der das Leben seiner Kinder so wichtig nimmt, dass er sie auch gegen ihren momentanen Willen zum Guten formt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.